Ars Electronica 2009 Human Nature Podcast.
Just to introduce rapidly Professor Kittler, you can see all his characteristically great professional achievement in the catalog that you have. And I will mention only that he is now chair of the Department of Aesthetics and Media History at Humboldt University. Wikipedia lists no less than 22 books, so I won't do that. Just to say that the last one, which is just being finished, is the second volume of Mathematics and Music. And in all that production, not to mention Foundation article, he's also found time to kindly write a preface to one of my books, for which I thank him very much, Professor Kittler. Are you coming here, or Professor Friedrich Kittler?
Meine Damen und Herren, sweet ladies, dear gentlemen, ich beginne mit einer Automatengeschichte quer durch die europäische Kulturgeschichte und sage zuvor nur, dass sich selbst in Stimmungen wie der Freude etwas durchhält bei uns Menschen, was Heidegger den Lastcharakter des Daseins genannt hat, der natürlich oder selbstredend vor allem darin besteht, dass wir sterblich sind. Und besonders schwer empfinden wir diese Last im Alltag, wenn wir keine Herren sind, sondern Knechte. Dieser Frondienst hieß im alten Österreich-Ungarn oder näherhin in Prag Robot, das Arbeitswesen der Roboter. In den Zeiten der Sage haben sich nach dieser Doppelbestimmung von Herr und Knecht, wie Hegel es genannt hat, auch die Götter artikuliert, vor allem die griechischen. Die griechischen Götter waren uns gegenüber immer die Besten, die Begabtesten und die Sportlichsten. Hans-Ulrich Gumbrecht hat es gezeigt. Apollon musizierte am besten, Artemis jagte am schnellsten und Hermes stahl am schlauesten. All diesen vollendeten Göttinnen und Göttern gegenüber stand ein einziger behinderter Gott, ein Knechtgott namens Hephaistos. Aber eben weil er hinkte, warf dieser Hephaistos sich auf die Technik und erfand die Schmiedekunst und die Automaten. Das können Sie im 18. Gesang der Ilias nachlesen, ich habe nur 35 Minuten. Da wird geschildert, wie Hephaistos Mädchen aus Bronze hält. Denen kann er sagen, wohin sie gehen sollen, dass sie wieder zurückkommen sollen. Sie verstehen ihn, weil sie Menschensprache haben, Audae. Viel später, als der Mythos zur Philosophie geführt hatte und die Götter ins Denken verschwunden waren, galt dieser Mythos von Hephaistos nur mehr als poetische Fiktion. Und das ist ja bis ins frühe 20. Jahrhundert ja auch geblieben. Entschuldigen Sie, ich muss mir die Zeit geben. Und es war kein geringerer als der Begründer unserer Wissenschaften, der Philosoph Aristoteles, der die Möglichkeit solcher göttlichen, mädchenhaften Automaten strikt bestritt, ohne auf ihr Mädchenwesen, ihr Geschlecht überhaupt einzugehen. Das tue dann besser ich. Aristoteles greift diese Automatenmädchen von Hephaistos auf, um die schon zu seiner Zeit umstrittene Notwendigkeit der antiken Sklaverei oder Sklavengesellschaft zu bestätigen und zu beweisen. Aristoteles schreibt sinngemäß, Die Herren, das heißt der Hausherr und die Hausfrau, brauchen Sklaven, denen sie alle beliebigen Befehle geben können. Es ist die Natur des Menschen, als Antwort auf die Frage der jetzigen Ars Electronica, es ist die Natur des Menschen, dass seine eigene Natur ihn über die Natur, die Physis, hinaustreibt in etwas, was Aristoteles den Logos nennt, das Denken und vor allem das Reden, Sprechen, das den Tieren nicht gegeben ist. Das, selbst dem Sklaven und der Sklavin ist diese Möglichkeit des Logos gegeben, aber nur in der Weise eben, dass sie die Reden, das heißt die Befehle des Herrn oder der Herrin entgegennehmen. Selber sprechen sollten sie besser nicht. Aber in dieser Fähigkeit, alle möglichen Befehle zu empfangen und auszuführen, bilden diese Sklaven sozusagen das, was dann 1936 bei Alan Turing als universale Maschine auftaucht. Eine Maschine, die wie unsere Tastatur oder unser Mausklick alle möglichen Dinge auslösen kann am Computer. Genau diese Möglichkeit, dass es Maschinen gibt, die beliebige Befehle ausführen, leugnet Aristoteles ausdrücklich. Die Werkzeuge, wie er das nennt, die Organa, können nur eines tun, bohren, sägen, hämmern und so weiter oder auch Musik machen, aber keine Gitarre spielt sich selber oder wie sein Schüler sagen wird, keine Gitarre kann sich selber stimmen. Das geht heutzutage. Wir müssen also auch im Denken, das langsamer ist als die Technologie, diese Begriffe des Werkzeuges, des Organon überwinden, um die Begriffe des Androiden, des Roboters und des Geminoids zu denken. Dabei hilft uns der große Vorgänger und Gegenspieler des Aristoteles, der pythagoreische Philosoph, Staatsmann, Feldherr, Mathematiker und Denker, Archytas von Tarent. Er ist es, der dem eingeschränkten Begriff des Werkzeugs den universalen Begriff der Maschine entgegensetzt. Machina, lateinisch Machina, ist etwas, das in unterschiedlichen, sagen wir, Inkarnationen dieselbe Funktion ausführt. Eine Gitarre funktioniert nicht anders als ein militärisches Katapult und umgekehrt. Diese Allgemeinheit des Maschinenbegriffs kommt vielleicht am besten zum Tragen im Instrument namens Monochord, eine einzige Saite, die beliebig stimmbar ist und dadurch imstande, alle anderen Musikinstrumente zu stimmen. Damit taucht zum ersten Mal die Möglichkeit oder der Gedanke einer Rückkopplung auf, in der Prozesse sich optimieren. Und weil Archytas diese Allgemeinheit der Maschine denkt, vorlebt und im Krieg einsetzt, nimmt es zumindest mich nicht Wunder, dass er zwar als Stadtherr von Tarent die meisten Sklaven von allen Herren hat, aber sobald die Türen sich hinter den Sklaven und ihm schließen, behandelt er seine Sklaven wie seine eigenen Kinder. Er hebt den Begriff der Sklavengesellschaft auf. Damit ist freilich noch nicht geklärt, warum Maschinen und Automaten menschenähnlich sind, also Geminoide wie heute oder Zwillinge, das heißt der Geminoid. Offenbar unterhält also Hephaistos zu den Bronzebräuten, die Menschensprache sprechen können, auch eine erotische Beziehung. Und diese erotische Beziehung zu den Automaten wird bei den Römern und Japanern explizit. Einer der gebauten Automaten, der leider nicht in Linz sein kann, heißt Q2 und ist eine Art robotermäßige Olympia von E.T.A. Hoffmann, also ein Automatenmädchen, wie bei Hephaistos. In Griechenland, bei Aristoteles, sind alle Formen stabil und unaufhörlich, unwandelbar. Der Begriff der Verwandlung, auch der Verwandlung von Formen, entsteht erst im römischen Denken. Es ist kein Zufall, dass Ovid in seinen Metamorphosen nicht etwa den Römern, sondern den Griechen einen neuen, einen letzten Gott erfindet. Und dieser Gott heißt Morpheus, Gott der Träume und Gott der Verwandlungen, noch nicht der Gott des Morphiums. Damit tritt so die Automation in eine neue geschichtliche Epoche ein. Davon erzählen die Metamorphosen unter dem Namen des zyprischen Bildhauers Pygmalion, ein Mythos, den Sie von aus dem Musical oder von George Bernard Shaw alle kennen. Mitgeteilt wird nur nicht der Grund, weshalb Pygmalion sein schönes Mädchen, seine Venus, animiert zum Leben erweckt. Der Grund ist ganz einfach. Unmittelbar bevor sich Pygmalion ans Werk macht, erfinden die Frauen von Zypern die Prostitution. Und das schreckt ihn vor den lebendigen Frauen derart ab, dass er sich aus Elfenbein eine Idealfrau formt. Er verliebt sich in sie, obwohl sie sich doch gar nicht robotermäßig automatenhaft bewegen kann. Aber es gibt ein großes nächtliches Fest der Venus Aphrodite. Da fleht Pygmalion die Göttin um Hilfe an und wie immer gewährt sie diese Hilfe. Pygmalion kehrt heim, legt sich zu seiner Statue ins Bett, berührt sie, fühlt plötzlich etwas Wärme. Das Elfenbein gibt nach, fühlt sich eher wie Haut an. Die Lippen werden lebendig, geben einen Gegenkuss oder nehmen seinen Kuss empfangen. Und dann schlägt das Mädchen die Augen auf in just dem Moment, wo Pygmalion über ihr ist. Sie sieht zugleich den Himmel und in die Augen ihres gerade liebenden Geliebten. Schöner kann man es kaum erzählen. Trotzdem nimmt die Geschichte eine bittere Wendung. Das Mädchen empfängt, gebiert, setzt einen König von Paphos in die Welt mit eben diesem Namen und dessen Sohn, also der Enkel des Pygmalion und der Namenlosen, dem widerfährt es, dass seine Tochter sich unendlich in ihn verliebt und im Dunkeln es sogar schafft, in sein Bett zu kommen und mit ihm zu schlafen. Und damit schließt sich, wie in jeder guten Rückkopplung, der Kreis. Aus diesem Vater-Tochter-Inzest entspringt ein Jüngling namens Adonis und dem widerfährt es, dass Venus Aphrodite selbst zur Geliebten wird. Damit bin ich durch die Antike kurz gewandert und stelle Ihnen und mir jetzt die Frage, was mit dem Denken und dem technischen Bauen geschieht, wenn es keine Göttinnen und Götter mehr gibt, sondern nur noch einen einzigen Gott männlichen Geschlechts, der aus dem Nichts heraus, beziehungsweise aus dem Leben heraus, Menschen, Männer und Frauen wie Adam und Eva erzeugt, ohne dass ich das recht glauben könnte, dass es ohne Frauen geht. Im Hochmittelalter, hat Gershom Scholem gezeigt, taucht die Idee des Golem als eine ganz spekulative, kabbalistische, mystische Idee auf. Die Kabbalisten versuchen, keine wandelnden Golems zu schaffen, wie wir heute in Linz, sondern sie begnügen sich mit der Meditation, was wäre, wenn ich, dieser sterbliche Kabbalist, genauso imstande wäre, Leben zu animieren, wie das im ersten Kapitel des ersten Buches Moses geschieht. Aus dieser Meditation wird erst unter Bedingungen der neuzeitlichen Technik eine Praxis. Anfang des 17. Jahrhunderts im Prag von Kaiser Rudolf II., dem großen Liebhaber und Sammler der Wunderkammern, lebt der große Rabbi Löw als Vorstand der jüdischen Gemeinde. Der Rabbi schreibt einem sehr großen Lehmklotz, größer als er selbst, das Wort Wahrheit auf die Stirn, Emet. Daraufhin fängt der Golem, wie Sie alle aus Filmen und Romanen wissen, an zu wandeln und zu arbeiten und zu kehren. Also er erfüllt alle diese Funktionen, für die Aristoteles seine Sklaven vorgesehen hatte. Aber dann verliebt sich der Golem in die Tochter des Rabbi. Das treibt ihn aus der Region des Gehorsams in die der Rebellion und des Aufstandes. Und der Rabbi muss den Golem töten, indem er den ersten Buchstaben entfernt und aus Leben damit Tod macht. Aus Emet wird Met und das heißt auf Hebräisch Tod. Daraufhin fällt der Golem um und liegt wieder am Boden wie Lehm auf Lehm. Spätestens seitdem geht in der europäischen Kultur die Angst vor den Automaten um. Besen, Besen, sei's gewesen. Der Zauberlehrling von Goethe. Und es scheint mir und allen, die an solchen Problemen denken, nachdenken, an der Zeit, diese Angst zu überwinden, schon weil sie bloß der Schatten, das Negativ der Macht, der Herrschaft und des Schöpfergottums ist. Heute schreiben wir nicht mehr auf die Stirn, sondern auf die Tastatur, wenn wir etwas animieren wollen. Ich komme drauf zurück. Es ist das Wesen der deutschen Romantik, durch Schreiben Doppelgänger zu erzeugen, die wie bei Ovid die Kunst vergessen machen. Zugleich kann mit dem Schwund des christlichen Glaubens der Automat auch wieder erotisch werden, wie das E.T.A. Hoffmann im Sandmann zeigt. Es ist dann, ein Jahrhundert darauf, das Wesen des frühen Stummfilms, dass wir alle zu Doppelgängern werden, einfach indem wir gefilmt werden oder auf dem Tonband aufgenommen werden und bei der Wiedergabe uns als Doppelgänger unserer selbst, ziemlich dumme Doppelgänger oft, empfinden. Der Automat ist also keine bloß literarische Behauptung mehr, wie in der Romantik, sondern es gibt ihn. Das Einzige, was diesen Automaten und Doppelgängern fehlt, ist, dass sie sich selbst nicht sehen und hören können. Mit anderen Worten, sie haben keine Rückkopplung. Sie können sich nicht sehen, hören und damit sich nicht beherrschen. Deshalb sind diese analogen Medien, Grammophon, Film, Radio, Fernsehen, ontologisch gesprochen, allesamt dumm und keine universalen Maschinen. Dagegen gehorcht zwar jeder Laptop einerseits unseren schriftlichen Befehlen oder Mausklicks, kontrolliert sich aber andererseits als Betriebssystem selber. Ein natürliches Echo, wie wir wissen, als erste Form der Rückkopplung, klingt immer ab, bis es verstummt und verschollen ist. Erst die Erfindung der Elektronenröhre 1906 erlaubt unserer Kultur eine Verstärkung, die über 1 geht. Das heißt, wo der Ausgang, der Output, mehr Energie enthält als der Input. Das, wenn Jimi Hendrix seine Gitarre an den Verstärker hält, dann wird die Rückkopplung und das Dröhnen unendlich. Die Systeme verhalten sich ganz wie efferente und afferente Nerven eines Organismus, der mit sich selber ein System bildet. Ich könnte jetzt, wenn die Zeit wäre, eine kleine Geschichte der Rückkopplung erzählen, wie sie am Ende sich hoffentlich in Robotern und Androiden vollendet. James Watt, damit die Dampflokomotive und ihr Kessel nicht explodierte, erfand eine Form der negativen Rückkopplung, den Fliehkraftregler. James Clerk Maxwell, dem wir die Elektrizität verdanken, hat über solche Systeme einen entscheidenden Aufsatz geschrieben, On Governors, den Norbert Wiener als Grundlage seiner neuen Wissenschaft Kybernetik genommen hat. Und in Alan Turings Schreiblesekopf einer universalen Schreibmaschine ist natürlich auch diese Rückkopplungsschleife eingebaut. Turing beschrieb Automaten, Computerautomaten, die durch Eingangs- und Ausgangsnerven und etwas Belehrung aus ihrer Erfahrung heraus lernen können und Dinge tun können, die nicht einprogrammiert worden waren. Turings Förderer, der große Mathematiker Johann oder John von Neumann, ging noch einen Schritt weiter und beschrieb die prinzipielle Möglichkeit von Computern, die sie in einer geeigneten Umgebung selbst reproduzieren können und damit auch optimieren oder verbessern können sollen. Aus dieser theoretisch bewiesenen Möglichkeit der Selbstoptimierung hat die Siliziumindustrie inzwischen eine technologische, prinzipielle Möglichkeit gemacht. Nach dem Gesetz von Moore, einem Gründer von Intel Corporation, verdoppelt sich alle 18 Monate die Transistorzahl auf dem Chip und damit die Leistungsfähigkeit. 1971, 5 Jahre vor seinem Tod, war Martin Heidegger bass erstaunt, aber nicht entsetzt, sondern erstaunt, dass schon von Computergenerationen geredet werden konnte. Bislang war aber nur von Menschengenerationen die Rede gewesen. Wenn Autos zum Beispiel in derselben Weise wie Computer evolviert wären ein Jahrhundert lang, flögen sie heute wesentlich schneller als Flugzeuge und würden weniger kosten als 1 Cent. Ich komme zum Schluss. Es braucht noch eine Zeit. Der Richard Feynman, einer der größten Nobelpreisträger für Physik, hat sich die prinzipielle Frage gestellt, warum soll eigentlich die Physik immer größere und teurere Geräte bauen, um dem Anfang des Universums, dem Big Bang, nachzuforschen. Sie solle doch, frei nach Pascal, viel besser ins immer kleinere hineindringen und nachforschen. Jenes Kleine, jenes Winzige, das es in Gestalt von Silizium-Kieselsteinen massenweise auf Erden gibt. Eben darauf beruht Moores Gesetz in Gestalt von Festkörperphysik und Nanotechnologie, koppelt sich die Natur mit sich selbst zurück. Sie seufzt nicht mehr nach Erlösung durch den paulinischen Gott, sondern schlägt beide Augen auf. Wir Menschen sind in diesem Gebärprozess gleichsam nur Geburtshelfer, damit die Natur wissend wird, die Natur des Menschen und die Natur der Natur. Vor einigen Jahren, das muss ich einfach erwähnen, hatte ich die Freude und die Ehre, hier in Linz einen Vortrag von Professor Bentley aus London zu hören, der einfach sagte, welche schweren Fehler wir machen, wenn wir unsere Computerarchitekturen top-down bauen, wie der Schöpfergott oder Microsoft Corporation. Dann sind sie eben unsere Knechte oder unsere Herren in großer Panik. Würden wir hingegen unsere Computer sämtlich bottom-up entwerfen, also von unten nach oben langsam wachsen lassen, dann würden wir uns verhalten wie jede Mutter, die ein Kind austrägt und nach 9 Monaten freigibt, damit das Kind spielen kann und lernen kann. Und während Bentley das sagte, war für Röntgenaufnahmen eines langsam wachsenden Embryos 5, 6 Röntgenaufnahmen an die Projektionswand. Das war ergreifend. Ich betone, dass dieses Moore'sche Gesetz, wonach eben Computer, Roboter und Androiden sich frei entfalten und wachsen, weder ein Naturgesetz ist, noch eine reine Fiktion. Es ist vielmehr ein industriell-militärisches Zwischending, das die Industrie sich als Ziel vorgibt und aber auch verfehlen kann. Eines Tages scheitert notwendig die Siliziumtechnologie an physikalischen Grenzen. Ob der Quantencomputer je großflächig einsetzbar wird, steht in den Sternen. Und gerade weil Computer und Roboter in gewisser Weise also leben, sind sie so sterblich wie wir. Archytas, Europas erster Ingenieur, hat eine hölzerne Taube konstruiert, die von Luft angetrieben wurde wie eine Rakete. Diese Taube flog auf und landete, konnte aber nach den Berichten niemals wieder starten. einer der großen Väter des Computerzeitalters, Claude Elwood Shannon, hat diese Taube, wahrscheinlich ohne es zu wissen, 1:1 nachgebaut. Er war unter den 3 Gründervätern, Neumann, Turing und Shannon, der verspielteste und hatte als einziger einen guten Tod. Ein schwarzer Kasten mit einem einzigen weiß leuchtenden Schalter und der Beschriftung On-Off stand in seinem Privathaus. Wenn Shannons Freunde die Villa am Lake Mystery bei Boston betraten, stand dieser Schalter selbstredend auf Off. Die Freunde schalteten sofort auf On. Ein Deckel hob sich, eine Automatenhand erschien aus dem Kasten und tastete sich von oben zum Schalter an der Seite herab. Die Automatenhand stellte den Schalter auf aus und zog sich wieder in ihren schwarzen Kasten zurück, als wolle sie die Endlichkeit unseres Daseins bedeuten. Shannons schönstes und einfachstes Spielzeug ist leider im Keller einer seiner Töchter bei einer Überschwemmung zugrunde gegangen. Aber es gibt ein Foto erhalten in den Bell Labs. Man sieht auf diesem Bild, dass Shannons Automat Farbe und Form eines Sarges hatte. Danke fürs Zuhören.